Aber das ist ein bisschen komplizierter, als dass man sagen kann, die Aufklärung ist was, was hilft gegen magische Praktiken oder die Verpflichtung auf magische Zusammenhänge.
Ja, die Aufklärung hat sich natürlich zu einem großen Teil, zumindest die deutsche Aufklärung, verstanden als eine Bewegung gegen Aberglauben, gegen Vorurteile, gegen falschen Glauben, falschen in Anführungszeichen, verstanden. Und von daher hatte die Aufklärung natürlich schon den Anspruch, sozusagen pädagogisch zu wirken gegen Magie und gegen den Umstand, dass sich das Volk sozusagen immer mit den falschen Wahrheiten verzaubern ließ. Aber auf der anderen Seite muss man vielleicht heute auch sagen, dass die Aufklärung, also die historische Aufklärung im 18. Jahrhundert, natürlich selbst auch ein Problem gehabt hat. Man kann das vielleicht etwas illustrieren mit einem Buch der Gebrüder Böhme, das in den späten 80ern rausgekommen ist und über Immanuel Kant gehandelt hat. Und das trug damals den Titel Vom Andern der Vernunft. Also dass sozusagen der Vernunftbegriff der Aufklärung ja auch nur ein ganz spezifischer Vernunftbegriff war, den man heute vielleicht anders definieren würde. Also man kann davon sprechen, dass die Aufklärung eine Art Tunnelblick auf die Vernunft geworfen hat, insofern sie zum Beispiel die Ästhetik oder die Musik oder die Künste des Schönen nicht mehr in diesen sehr engen rationalistischen Vernunftbegriff hineingenommen hat. Und es gibt da auch eine große Spannung zwischen der französischen Aufklärung beispielsweise und der deutschen Aufklärung. Französisch heißt Aufklärung Éclaircissement, und da hat man schon im Begriff drin das Wort Blitz, Éclair, die Metapher vom Blitz. Das ist etwas fast Magisches, das einschlägt in die Köpfe der Menschen. Die deutsche Aufklärung ist ein schwerer pädagogischer Prozess, der mit sehr viel Anstrengung nur vonstatten kommt. Auch da hat man schon große Differenzen.
Einer der ganz, ganz wichtigen und doch irgendwie als Persönlichkeit herausragenden Deutschen in der Aufklärung, Lichtenberg, hat sehr viel von seinem Lebenswerk und seiner Lebenszeit und seiner Intelligenz der Frage des Blitzableiters gewidmet. Das bringt nochmal ein bisschen eine andere Dimension hinein, weil es ja beim Blitzableiter, eine nicht-metaphorische, nicht? Weil es ja beim Blitzableiter selbst um die Sache der Aufklärung geht. Also eben diesen Glauben zu überwinden, dass man den Blitz ins Haus zieht, wenn man so, sich so einen Stangl. Also es ist schon auch natürlich in der Deutschland finden wir auch sozusagen breiter gestreute und nicht mit diesem, auf diesen Tunnelblick verpflichtet.
Ja, Lichtenberg ist natürlich gerade ein Beispiel für jemand, der gewusst hat, dass wenn alles mit rechten Dingen zu und her geht, eben doch nicht alles mit rechten Dingen zu und her geht, um es etwas so komplex zu sagen. Lichtenberg hat ja auf das kartesische Cogito, also auf die Formulierung, dass das Denken sich aus dem Selbstbewusstsein der Existenz oder umgekehrt bezieht, auf das kartesische Cogito hat Lichtenberg gesagt, bekanntlich gesagt, man könne nicht wirklich sagen, dass ich denke, sondern man müsse sagen, es denkt, und das Denken ist ein Es, das sich sozusagen im Subjekt drin ereignet wie ein Blitz. Und das ist für mich auch eine sehr schöne Stelle jetzt aus der deutschen Ideengeschichte der Aufklärung, wo jemand eben auch formuliert hat, wir meinen zwar, wir denken, aber es sind ja manchmal auch physiologische Prozesse oder biografisch oder was auch immer, die uns zum Denken bringen. Es kann in uns drin denken, das Ich ist nicht gesetzt. Wir müssen das setzen, das ist sozusagen eine philosophische Option, das Ich zu setzen, aber vielleicht ist es auch ein Es. Und da hat er natürlich auch den ganzen Kontinent vorweggenommen, der dann später unter der Vokabel Psychoanalyse firmieren wird.
Führen Sie selbst mittel- oder längerfristig irgendein Projekt, das mit der Thematik der Aufklärung und Zauberei zu tun hat, oder ist es eine?
Also ich habe ein mittelfristiges, größeres Projekt. Ich bin jetzt in der Hälfte eines Buches, das eine Ideengeschichte des 18. Jahrhunderts sein wird. Und diese Ideengeschichte wird nur aus sogenannten Clandestiner bestehen, also aus Autoren und Büchern, die anonym oder pseudonym erschienen sind. Und da ist natürlich nie so etwas prominent wie eine reine Vernunft, sondern da wird man ganz viele Zwischentöne auch wieder finden und populäre Werke, die eben auch sehr stark in diese verbreitete Volkskunst und Volksunterhaltung und Volksliteratur hineingehen.
Und wenn man sich in diesen Bereich sozusagen des Klandestinen begibt, hat man auf jeden Fall erhöhte Chancen auf die magischen Publikationen.
Ja, da sind sehr viele Dinge drin. Abgesehen davon, also man darf das nicht vergessen, Immanuel Kant hat die Kritik der reinen Vernunft ja auch nicht als Projekt aus dem reinen Wasser des Ganges geschöpft, sondern er hat ja damals, 10 Jahre zuvor, Immanuel Swedenborg, Träume eines Geisterseers gelesen. Und das war ja ein Magier der Zeit, der sehr bekannt gewesen ist und der natürlich gerade diejenigen sehr verstört hat, die jetzt auf diese reine Vernunft gesetzt haben. Und die Kritik der reinen Vernunft kann natürlich gerade auch als Antwort auf Swedenborg gelesen werden. Da sieht man sehr deutlich, wie stark diese magische Seite der Aufklärung eben doch eine Rolle spielt.
Es ist also klar und es ist auch sehr wichtig zu sehen, dass Aufklärung nicht eine in sich völlig kompakte Bewegung ist, die sich als solche einfach dem Aberglauben entgegensetzt und uns in ein neues Zeitalter der Rationalität führt. Aus verschiedenen Gründen ist das wichtig, vor allem in historischer Perspektive, um zum Beispiel der Täuschung entgehen zu können, erste Romantik würde mit einer Remythologisierung, insbesondere auch einer Remythologisierung der Vernunft, diesen Rationalitätsglauben brechen, sondern im 18. Jahrhundert, in der Aufklärung selbst, sind durchaus verschiedene Vorstellungen von Vernunft, Rationalität vertreten, national spezifiziert. Aber auch in der anderen geschichtlichen Richtung ist natürlich Vorsicht geboten. Wir dürfen ja nicht vergessen, dass schon der Protestantismus eine ganz akute Auseinandersetzung mit der Frage der Wunder, mit dem Verhältnis von Wunderillusion einerseits, Glauben andererseits gebracht hat. Ein weiterer Punkt, den man sehr, sehr leicht übersieht, natürlich haben auch die Zauberer im 18. Jahrhundert auf die veränderte Situation reagiert. Es verschwinden ja die Zauberer, es verschwindet die Magie nicht in dem Moment, wo die Philosophie oder eine gewisse populäre Philosophie den Glauben an das Wunder diskreditiert, sondern die einfache Reaktion, die sich vorher als die großen Magier geriert haben und verkauft haben zum Teil, nennen sich jetzt ganz einfach Naturphilosophen. Und diese Umetikettierung der großen Magier zu Wissenschaftlern oder Naturphilosophen ist keineswegs nur ein Schwindel, wie wir in dem einleitenden Gespräch mit Brigitte Felderer ja im Detail gehört haben, sondern da gibt es tatsächlich lebendige Beziehungen zwischen diesen Magiern, der Wissenschaft und der Technologie. Und das ist auch gar kein Zufall, denn tatsächlich geht ja die Beziehung zwischen Magie und Mechanik auf eine Zeit zurück, die noch vor der Entstehung der neuzeitlichen Naturwissenschaft liegt. Das heißt, bevor dieses typisch für die Aufklärung typische Wissenschaftsverständnis überhaupt entstanden ist, hat es schon eine ganz, ganz enge Beziehung zwischen Magie und Mechanik gegeben. Seit dem Altertum eigentlich. Genauso übrigens auch immer schon eine Beziehung zwischen der traditionellen, von Turing übersinnlich genannten Magie und der Jahrmarktsmagie. Es ist keineswegs so, dass man sagen könnte, das wäre eine Denkmöglichkeit, in dem Moment, wo die Aufklärung den magischen Glauben diskreditiert, bleibt so quasi davon als Rest sowas über wie die Belustigung über das, was man eigentlich sowieso nicht mehr glauben kann, am Jahrmarkt. Das stimmt insofern nicht ganz, als eigentlich schon in allerältesten Zeiten von den ersten Zeugnissen an, die wir über religiöse Magie haben, auch immer schon dieses Element der Unterhaltung oder des Varietés so quasi dabei ist. Gewissermaßen könnte man sagen, sogar des Varietés im Tempel. Ich lese eine kleine Stelle vor aus einem sehr, sehr interessanten Buch von Fritz Graf, das Buch über Gottesnähe und Schadenszauber, das im Jahr 1996 erschienen ist, und wo man eben auch lesen kann, dass auch schon bei den ägyptischen Zauberern es so war, dass einige von ihnen sich ihr Leben als professionelle Gaukler verdient haben, durch die Magie der Jahrmärkte und der öffentlichen Plätze. Und dass man auch in den Dokumenten Rezepte finden kann für diese Art von Magie, etwa dazu, wie man auf einem Krokodil reiten kann oder wie man jemanden mit magischen Mitteln befreit, der in Ketten geschlagen und in ein verschlossenes Gemach eingesperrt wurde. Also das klingt eigentlich schon genauso wie eine Schilderung einer Varieté-Szene aus den 1920er Jahren. Das heißt, in Wirklichkeit handelt es sich bei dem Verhältnis von Aufklärung und Magie auch um eine bestimmte Art der Anerkennung des Irrtums der Täuschung. Nicht um eine völlige Auflösung oder Überwindung der Täuschung durch Magie, sondern um eine Platzierung dieser Täuschung des Illusionären in unserer Lebenswelt.
Ich würde gerne auf die zentrale Frage einen Versuch einer Antwort machen, die vorher der Experte Magic Christian die Runde gestellt hat. Tatsächlich, weswegen lassen wir uns täuschen? Beziehungsweise ist nicht die Vorstellung, dass es Wahrheit gibt, beziehungsweise so etwas gibt, was wir direkt erkennen können, das Problem an der ganzen Sache. Und es ist natürlich eine absolut erkenntnistheoretische Frage. Und worum es hier eigentlich geht, ist ja Erkenntnistheorie. Und da sind wir doch eigentlich wieder bei den Grundlagen. Wie kommt der Mensch dazu, etwas zu erkennen? Sehen wir gestern Abend bei der Zaubereivorstellung genauso gut wie in einer philosophischen Vorlesung. Zunächst einmal glaube ich, dass die, also das ist evident, Sie haben es ja auch gesagt mit der Spielgeschichte, der Normalweg der menschlichen Erkenntnis geht über den Irrtum. Es geht gar nicht anders. Sie können das beim späten Descartes, der ja seine ganze Theorie in der späten Schrift 1649 Sur les passions de l'âme revidiert hat, können Sie dort eigentlich seine erkenntnistheoretische Einsicht sehr schön formuliert finden, nämlich dass das Einzige, was produktiv ist in der menschlichen Erkenntnisgeschichte, ist der Irrtum, die Täuschung. Nur der erkannte Irrtum führt zu einer Erkenntnis, die so lange steht, bis sie selbst wieder als Irrtum erkannt wird. Also wir gehen nur vorwärts, indem wir straucheln. Also die Täuschung ist das zentrale Moment, das wir eigentlich kapitalisieren müssen, um zur Erkenntnis zu kommen. Und das, glaube ich, eben, das liegt auch zentral in der ganzen Debatte um die Zauberei und um diesen Monopolstreit herum. Wenn die Wissenschaft in der Lage ist zu formulieren, heute ist die Molekularbiologie, die definiert, was die Antworten auf die ersten und die letzten Fragen sind, kann ich von dieser etwas metaphorischen oder darüberliegenden Ebene her nur sagen, im Moment ist es so, dass bei uns die analytischen Naturwissenschaften das Monopol über die Zauberei ganz eindeutig in den Fingern haben. Das war gelegentlich etwas anders und ich glaube, darum geht doch der Streit.
That old black magic has me in its spell. That old black magic that you weave so well. Those icy fingers up and down my spine. The same old witchcraft when your eyes meet mine. The same old tingle that I feel inside. And then that elevator starts its ride. And down I go, round and round I go, like a leaf that's thrown in the tide. I should stay away, but what can I do? I hear your name, and I'm aflame with such a burning desire. That only your kiss, kiss, kiss can put out the fire. You're the lover I have waited for. You're the mate that fate had me created for. And every time your lips meet mine, darling, down and down I go. Around and round I go in a spin. should stay away, but what can I do? I hear your name, and I'm aflame with such a burning desire that only your kiss, baby, can put out the fire. You're the lover I have waited for. You're the mate that fate had me created for. And every time your lips meet mine, oh, darling, down and down I go, around and around I go in a spin. I'm loving the spin that I'm in under that old black magic cloak.
Wenn auch jetzt nicht sichtbare Weise zustande kommt. Das gilt im großen Maßstab, also dafür, dass sich eben die Zauberei, die Zauberkunst auch in der Zeit der Aufklärung und bis in unsere Tage als eine eigene Kunst halten kann. Das gilt aber auch natürlich im Mikrobereich, das heißt für jeden einzelnen Effekt von unterhaltender Täuschung, Magie, Zauberkunst. Von allen Teilnehmern des Symposiums hat der Philosoph Robert Pfaller auf diesen Punkt am stärksten aufmerksam gemacht.
Wann sind wir fasziniert bei der Zauberkunst? Ne? Und wann sind wir fasziniert? Was fasziniert uns? Ne? Und ich glaube, sozusagen, wenn wir wirklich getäuscht werden, wenn ich glaube, dass jemand die Sonne verfinstern kann, dann bin ich vielleicht beeindruckt, so wie ich beeindruckt bin, dass mein Computerfachmann meinen Computer reparieren kann, wo ich auch nicht weiß, wie das geht, aber vielleicht kann er es, vielleicht täuscht er mich auch, ich weiß es eigentlich nicht. Aber fasziniert sind wir eigentlich immer nur dann, wenn wir die Illusion durchschauen, wenn wir wissen, hier werden wir getäuscht und hier kann jemand so tun, als ob, und man hätte glauben können, das ist echt. Aber da wären nicht wir getäuscht, sondern man hätte glauben können. Das ist der Motor der Faszination und dieses spielerischen Begehren.
Und Robert Pfaller hat auch die These vertreten, dass eine Folge der Aufklärung die Entwicklung einer ganz spezifischen Irrationalität sein kann.
Ich glaube, es gibt eine interessante Erscheinung, nämlich Irrationalität als Effekt von Aufklärung. Und diese Irrationalität, die tritt immer dann auf, wenn man historisch in so einer perspektivischen Illusion verhaftet ist, zu denken, früher hat man an all diese Dinge geglaubt, wir heute wissen das besser. Ne? Der französische Psychoanalytiker und Ethnologe Octave Manoni hat ein schönes Beispiel eines afrikanischen Maskenkultes mal zitiert. Da gab es einen Kult und die Ethnologen haben die Betreibenden dieses Kultes gefragt, was denn dieser Kult bedeutet. Und da haben die Informanten gesagt, leider wissen wir das nicht mehr. Unsere Ahnen haben an das geglaubt, wir machen das nur aus Respekt vor unseren Vorfahren. Und die ersten Ethnologen haben eigentlich den Schluss gezogen, naja, da haben wir es mit einer zerstörten Kultur zu tun, das ist nur noch eine Art Folklore und die wissen das auch nicht mehr. Und Manoni als Psychoanalytiker hat gesagt, na, vielleicht ist es aber umgekehrt, vielleicht hat dieser Kult gar nie anders existiert und vielleicht haben die immer schon gesagt, unsere Ahnen haben an diese Maßnahmen geglaubt. Mir fällt das im Moment in der Gegenwartskultur an mehreren Beispielen auf, dass diese perspektivische Illusion so stark ist und die bringt bestimmte eigenartige Symptome hervor. Also zuletzt ist es mir aufgefallen bei der aktuellen Panik über das Rauchen. Also sozusagen wir leben in der perspektivischen Illusion. Vor 20 oder 30 Jahren hat man eben noch nicht gewusst, wie gefährlich das Rauchen ist. Wir heute aber wissen das. Ne? Und darum fürchten wir uns auch wahnsinnig davor, ne? Weil wir wissen, wie gefährlich das ist. So wie wenn die Einbildung oder die Angst, die wir damit verbinden, ein unmittelbarer Effekt des Wissens wäre. Ne? Die antiken Philosophen haben, so wie Epiktet, gezeigt, dass es zwei verschiedene Dinge sind, ob man eine Gefahr erkennt oder ob man sich panisch vor ihr fürchtet. Aber wir leben ein bisschen in der Illusion, sozusagen das Rauchen haben wir erst als Erste als so etwas Gefährliches erkannt und darum ist es eine einzige schreckliche Tatsache. Und ich glaube, das ist sozusagen ein Symptom, sozusagen diese nackte, schreckliche Tatsache, dass die begegnet uns im Moment in der Kultur auf mehreren Ebenen, zum Beispiel auch im Umgang mit Sexualität. Es ist nicht so, dass unsere sehr brüde Kultur gar keine Sexualität mehr darstellt, aber sie stellt sie sehr eigenartig dar, wenn man so denkt an Michelle Welbeck oder wenn Sie denken an den Film Intimacy von Patrice Chéreau. Da gibt es immer sozusagen außereheliche Sexualität, die in so bestimmten eng abgesteckten Feldern betrieben wird und die sozusagen als eine einzige, eigentlich degutante Ansammlung nackter Körper präsentiert wird, die gar nicht recht wissen, was sie da tun und denen eigentlich selber graust vor dem, was da passiert. Also sozusagen das, was vielleicht vor 30 oder 40 Jahren hier mit einem bestimmten Zauber wahrgenommen wurde, das erscheint heute sozusagen als eine nackte, völlig unerfreuliche Realität, die man eigentlich beseitigen muss, genauso wie das Rauchen im Dienst einer Entzauberung der Welt, weil wir eben besser wissen als früher. Oder ein drittes Beispiel, das mir symptomatisch erscheint, ist das Vordringen dieser amerikanischen Fernsehserien wie CSI New York oder Miami, nicht, wo nicht Kommissare ermitteln wie Columbo, der sozusagen die Lügen der anderen durchschaut und fast psychoanalytisch sozusagen den anderen dann davon überzeugen kann, dass der sozusagen selber seine Schuld einsieht, sondern wo die Kriminologen immer kommen, nicht? Und die messen da irgendwie und mit Ultralicht irgendwie und sagen dann, das Blut lügt nicht. Da hat man auch so dieses Nackte, und wo Verbrechen nicht mehr als gesellschaftliche Tatsache begriffen wird, wo auch nur noch die Frage verfolgt werden kann, wer war sozusagen wirklich mit dem Finger am Abzug, aber nicht, was ist das für ein sozialer Zusammenhang, wo die Mafia vielleicht irgendeinen kleinen Untertäter beauftragt hat, der es dann war. Und das, also sozusagen, wenn ich da eine These anschließen darf, ich glaube, diese Entwicklungen kann man vielleicht ausgehend begreifen von dem, was Richard Sennett als Tyrannei der Intimität bezeichnet hat, nämlich eine Entwicklung in der Gesellschaft, wo wir immer mehr wir selber sein wollen und authentisch sein wollen und nicht etwas für andere darstellen und uns in diese leichte Entfremdung begeben einer Darstellung, die gesellig ist, die auch eine kleine Illusion beinhaltet, wo wir in der Öffentlichkeit sozusagen etwas darstellen, das ist eigentlich eine Minimaldefinition von Magie, ne? Und wo wir vielleicht geselliger und auch ein bisschen vernünftiger sind und mit dieser Irrationalität einer Vernunft, die darin besteht, dass man ganz man selbst sein will, ein bisschen sparsamer umgehen.
An dem Symposium und in dem Buch haben natürlich nicht nur Philosophinnen und Philosophen mitgewirkt, sondern auch Sammler, Historiker, Medientheoretiker, Künstler, Kulturwissenschaftler. Einer der wesentlichen, wichtigen Teilnehmer war Magic Christian, der international erfolgreichste österreichische Zauberkünstler. Er hat auch im Rahmen des Symposiums und bei der Buchpräsentation historische Kartentricks vorgeführt. Viel von der Forschungsarbeit, von der historischen Forschungsarbeit von Magic Christian gilt dem Werk von Johann Nepomuk Hofzinser, Freund von Johann Nestroy, der weltweit als einer der bedeutendsten Erfinder, Standardisierer, auch heute noch geläufiger Kartentricks gilt. Und ein wichtiger Punkt in der Profilierung von Johann Nepomuk Hofzinser ist eben die Tatsache, dass Hofzinser selbst auch schon als ein Endzauberer verstanden werden kann, also selbst bereits den Wert der Unterhaltung, der Geschicklichkeit, der Verblüffung sehr, sehr viel höher angesetzt hat als die üblichen Insignien der Zauberei, die noch einen Zusammenhang mit traditioneller Magie herstellen. So hat Hofzinser eben typischerweise nicht mit Frack und Zylinder und Zauberstab gearbeitet, nicht von einer Bühne heruntergearbeitet, sondern in einem Salon, und seine Veranstaltungen haben auch so typische Einladungstitel wie eine Stunde der Täuschung im Salon der Frau Hofzinser getragen. Das halte ich für ein wichtiges Element in der Geschichte der Zauberei, das man übrigens auch beobachten kann an dem Hinüberwandern ganz großer magischer Motive in die Literatur in der Neuzeit ab dem 18. Jahrhundert, dass die Zauberei sozusagen offensichtlich unendliche Stufen der Entzauberung vertragen kann und noch immer sie selbst bleibt. In diesem Sinn möchte ich Ihnen zum Abschluss jetzt noch zumindest die Tonspur einer der berühmtesten, vielleicht der berühmtesten Szene der Entzauberung vorspielen. Bei David Wagner bedanke ich mich noch sehr herzlich für die unschätzbare Hilfe bei den Aufnahmen und die Mühe mit der Zusammenstellung der Musik.
Please, sir, we've done what you told us. We brought you the broomstick of the Wicked Witch of the West. We melted her.
Ah, you liquidated her, eh? Very resourceful.
Yes, sir. So we'd like you to keep your promise to us, if you please, sir.
Not so fast. Not so fast. I'll have to give the matter a little thought. Go away and come back tomorrow.
You've had plenty of time already.
Yeah. Do not arouse the wrath of the great and powerful Oz. I said come back tomorrow.
If you are really great and powerful, you'll keep your promises.
Do you presume to criticize the great Oz? You ungrateful creatures, think yourselves lucky that I'm giving you audience tomorrow instead of 20 years from now.
Oh.
The great Oz has spoken.
Oh.
Pay no attention to that man behind the curtain. The great Oz has spoken.
Who are you?
Oh, I am the great and powerful Wizard of Oz.
You are? I don't believe you.
No, I'm afraid it's true. There's no other wizard except me.
You humbug!
Yeah. Yes, it's exactly so. I'm a humbug.
Oh, you're a very bad man.
Oh, no, my dear. I'm a very good man. I'm just a very bad wizard.